Der Lesungstext, der gleichzeitig Predigtext ist, hat uns mitgenommen. Johannes Kapitel 3, mitten hinein in ein Gespräch, was zwei Menschen führen. Da sprechen Jesus und Nikodemus. Nikodemus, ein Anführer und ein Lehrer der jüdischen Gemeinde, und Jesus. Und Nikodemus hat eine Frage mitgebracht, eine ihm ganz wichtige Frage. Und er fragt Jesus: Was muss ein Mensch tun? Jesus, was muss ich tun, damit ich ein sinnvolles Leben führe? Damit ich ein gelingendes Leben führe? Damit ich das ewige Leben habe? Damit Gott mit mir zufrieden ist? Was muss ich tun, dass ich nicht umsonst auf dieser Welt gewesen bin? Und Jesus nutzt als Antwort auf diese Frage eine Geschichte, die Nikodemus kennt, denn die kommt aus seiner eigenen Tradition. Und ich würde gerne mit Ihnen und euch einmal auf diese Geschichte schauen, die uns zurückbringt in die Zeit, als Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Das Problem mit den Israeliten war, dass denen nicht ganz so klar gewesen ist, dass der Weg in die Freiheit möglicherweise ein sandiger sein würde. Nicht so einfach. Und es ging gleich schon schwierig los. Wir erinnern uns, kaum aus Ägypten, aus der Knechtschaft los, kamen die Ägypter hinterhergestürmt. Und oh nein, die wollen uns wieder einfangen. Und sofort schrien die Ersten: Wären wir doch in Ägypten geblieben. Mecker, Mecker, quietsch, quietsch. Und sie sind entkommen. Und dann auf einmal das Brot war zu Ende. Mecker, Mecker, quietsch, quietsch, wären wir doch in Ägypten geblieben. Das Wasser war zu Ende, Mecker, Mecker, quietsch, quietsch. Und dann das. Vergiftete Schlangen tauchten auf, bissen die Israeliten und viele starben. Und dann gingen sie zu Mose und schrien, die noch am Leben waren, und sagten: Mose, bitte sprich mit Gott. Und vielleicht liegt's ja auch an uns. Vielleicht haben wir so viel Dummheiten gemacht. Vielleicht waren wir so ungehorsam. Wir haben immer gemeckert und gemurrt. Vielleicht hat Gott die wegen uns hierher geschickt, diese Schlangen, aber bitte schenk, dass wir leben können. Und Mose sprach mit Gott darüber und Gott sagt: Mose, das ist mein Plan. Du machst eine kupferne Schlange, du hängst sie an einen Pfahl und diesen Pfahl richtest du auf und sag den Israeliten: Jeder, der da hochguckt, der wird nicht an diesem Gift sterben. Der wird leben. Jetzt haben wir das große Glück in Deutschland, dass wir nicht so viele Giftschlangen haben. Das finde ich sehr beruhigend. Ein Grund, warum ich gerne hier lebe. Aber ich glaube trotzdem, dass wir über Gift reden können. Denn irgendwie scheint das so zu sein, als wenn wir Menschen ein Talent haben, fast Meister darin sind, unser eigenes Leben und das Leben anderer zu vergiften. Irgendwie haben wir so ein Talent dafür, genau immer das zu tun, was nicht richtig ist. Immer genau das zu tun, was die Sache schwierig macht, uns selbst im Weg zu stehen oder anderen Steine in den Weg zu legen. Und das mit dieser Vergifterei ist ja auch eigentlich ziemlich einfach. Es ist extrem einfach. Da braucht's nur eine Geste. Da braucht's nur ein Wort. Da braucht's nur einen Satz. Ein Satz kann ein Leben vergiften. Und wenn ich daran denke, mit den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, wenn die mir so erzählen davon, wie das so aussieht, dass es ein regelmäßiges Ping-Pong von ganz vielen Beleidigungen gibt, die sie Tag und Nacht hören, auf dem Schulhof, in der Klasse, zu Hause. Und dann sagen die schon oft zu mir: Also das halte ich aus, auch das Wort, das halte ich auch noch aus. Aber wenn dann einer kommt und beleidigt meine Mama oder meinen Papa, das halte ich nicht aus. Das verletzt mich so richtig. Ein Wort kann ein Leben vergiften. Und nicht nur ein Wort kann ein Leben vergiften, eine Tat kann ein Leben vergiften. Es gibt Dinge, die passieren, die mich mein ganzes Leben begleiten, eine Tat. Und mir fällt in diesem Zusammenhang ein Gestalttherapeut ein. Bernard Shaw heißt er, der ist so, ich schätze, etwas über 80, lebt in den USA, und der hat sich als Ehrenamt gewählt, dass er in die Hochsicherheitstrakte der Gefängnisse geht, zu den Menschen, die in diesem Leben nicht mehr aus dem Gefängnis herauskommen werden. Und er arbeitet mit denen und macht Gestalttherapie. Er bildet sie aus zu Gestalttherapeuten. Und er sagt, seine Erfahrung in der Arbeit mit diesen Schwerstverbrechern ist, dass wenn die zum ersten Mal wirklich verstehen, wenn die zum ersten Mal wirklich spüren, wie ihr eigenes Leben vergiftet wurde, dann können sie zum ersten Mal den Schmerz darüber fühlen, was sie im Leben anderer vergiftet haben. Gift. Ich glaube, da fällt uns viel ein. Gerüchte. Das ist ein Gift, was man verstreut. Parolen können Gift sein. Nachrichten können Gift sein. Es kann angehen, dass mich mein eigener Körper vergiftet. Angst vergiftet. Es gibt so viel, was mich da lähmt. Und das ist ja auch eine Sache des Gifts, dass es lähmt. Nikodemus fragt Jesus, was muss ich tun, um ein gelingendes Leben zu haben? Was muss ich tun, damit Gott mich anerkennt, damit dieses Leben nicht umsonst ist? Und Jesus sagt, du musst gar nichts tun. Die Menschen, die müsst gar nichts tun. Es gibt nur ein Muss in dieser ganzen Frage. Und das sage ich dir jetzt. Der Menschensohn muss erhöht werden, wie die kupferne Schlange. Der Menschensohn muss erhöht werden. Ich muss sterben. Ich muss einen brutalen Tod auf mich nehmen, damit das möglich ist, damit du zu mir hochgucken kannst und nicht stirbst an den Vergiftungen, die andere dir zugefügt haben, nicht stirbst an der Schuld der Vergiftigen, die du anderen zugefügt hast. Dafür werde ich am Kreuz hängen. Und Jesus schiebt noch nach, was die Motivation Gottes ist für all dieses verrückte Handeln. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt. Gott ist Liebe. Gottes ganzes Wesen ist Liebe. Gott hat sich in jeden von uns schon verliebt, bevor wir geboren wurden. Gott hat uns ins Leben hineingeliebt. Und jetzt haben wir damit meistens zwei Probleme mit dieser Aussage, die wir ja in vielen Liedern heute auch schon gehört haben und sicher auch schon mal vorher, vielleicht in dieser Kirche. Gott liebt diese Welt. Das eine Problem vielleicht, dass es schwierig ist, sich diese Dimension von Liebe vorzustellen. Und das zweite, eigentlich glaube ich das nicht, dass Gott mich liebt. Dass er die Welt liebt, okay, aber ich? Also eigentlich glaube ich das nicht, auch wenn ich das oft gehört habe. Denn mir fällt ja so alles ein. Ich meine, bei anderen, da weiß ich ja, ich muss liebenswert sein, damit Menschen mich lieben. Ich muss bestimmte Dinge vorweisen, damit Menschen mich lieben. Und da kommt auf einmal der, der Himmel und Erde gemacht hat und der mich hinter all dem auch noch sieht, meine Gedanken kennt und all das sieht, womit ich mich selbst vergifte. Dass ich nicht schlau genug bin, dass ich nicht gebildet genug bin, dass ich nicht schön genug bin, dass ich nicht talentiert genug bin, dass ich nicht gesund genug bin, dass ich nicht alt genug bin, dass ich nicht jung genug bin. Und er schüttet seine heiße Liebe über mir aus. Unglaublich. Und Gott bittet um das eine, dass du übereinstimmst mit ihm in seiner Sicht auf dich. Dass du das akzeptierst, dass er dich liebt. Daran ist gar nichts zu rütteln. Dass du ihm das glaubst. Nikodemus hat die Sache, die Antwort nach seiner Frage verstanden mit Hilfe einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Ich habe ein bisschen was von Gottes Liebe verstanden mit einer Geschichte, die ich gerne mit Ihnen zum Ende dieser Predigt teilen möchte. Im Kaukasus vor langer Zeit, da war in der wilden Gebirgswelt, waren so Stämme unterwegs, kriegerische Stämme, die immer miteinander in Auseinandersetzung lagen. Und ein Stamm, der war da ganz besonders erfolgreich, das waren die, ja, die einfach so besonders herausstachen und viele hatten die Fantasie, es liegt vielleicht an dem Anführer dieses Stamms, Schemiel. Schemiel, das war einer, der stand zu seinem Wort. Der wurde auch Schemiel, der Gerechte, genannt, weil er einfach einer war, der seine Leute führen konnte. Und dem hat man wirklich, den hat man verehrt und geliebt. Und der war so ein ganz besonderer, mit diesem Mann unterwegs. Und dieses Kriegsvolk, sage ich jetzt mal, dieser Stamm, die waren gerade dabei, jetzt endlich mal Pause zu machen von ihren vielen Fäden und lagerten sich und wussten, ein paar Tage haben wir Ruhe, es wird gesungen, es wird gewürfelt, es war eine gute Zeit, bis auf einmal etwas Ungeheuerliches passierte, etwas noch nie Dagewesenes. Der eine sagte, mir fehlt ein Becher. Der andere sagte, mir fehlt ein Ring. Und auf einmal war klar, das sind ja keine anderen, die hier sind. Da hatte ein Kameradendiebstahl stattgefunden. Und die Atmosphäre war vergiftet. Es war, als läge sich ein giftiger Nebel über die ganze Truppe, über das ganze Lager. Und alle fingen an, sich so misstrauisch zu beäugen. Warst du das? War der das? Vielleicht der? Und um dem einen Riegel vorzuschieben, sagte Schemiel dann eine Strafe an. Wer beim Kameradschaftsdiebstahl erwischt wird, dem droht die Bastonade. Das ist diese Prügelstrafe aus der alten Zeit, die viele gar nicht oder nur als Krüppel überlebten. Und tatsächlich schien die Strafe zu wirken. Es wurde nicht mehr gestohlen, alle atmeten auf, es wurde ein bisschen besser atmosphärisch. Und dann auf einmal der Ruf, es ist wieder etwas weggekommen. Großes Entsetzen. Dann kurzfristig eine kurze Erleichterung, als dann der Ruf kam, der Dieb ist ertappt. Und dann eine furchtbare Fassungslosigkeit, als ich herausstellte, wer der Dieb war. Die Mutter des Feldherrn, die Mutter des Anführers, die Mutter von Schemiel. Die Mutter, die er zu jedem Feldzug mitnimmt, diese Mutter, wo er gerade die Tage noch am Bett gesessen hat, Tag und Nacht, weil sie krank war, die Mutter, die er über alles liebt. Und schon begannen die Diskussionen in den Zelten. Was wird er tun? Der kann doch diese Strafe nicht durchziehen, das kann er nicht, er liebt sie so sehr. Und die anderen, die sagten, doch, der muss zu seinem Wort stehen, er ist Schemiel, der Gerechte, ja, der hat diese Strafe verhängt, die muss jetzt durchgezogen werden. Große Diskussion, Gerechtigkeit, Liebe. Am nächsten Tag kommt Schemiel aus seinem Zelt, sehr bleich. Und zwei Männer bringen die Mutter. Und tatsächlich stellt sich Schemiel vor seine Truppe und sagt, die Strafe wird vollzogen. Und die Männer schieben die Mutter nach vorne und Schemiel fügt hinzu, vollzogen, aber an mir. Und seine Truppe muss nur mit ansehen, wie der Mann, den sie alle lieben und verehren, brutal zusammengeschlagen wird, blutend davongetragen. Nicht Liebe oder Gerechtigkeit, Liebe und Gerechtigkeit und vor allem große Liebe. Amen.